Also vielen Dank an den Manuel, der sich so viel Mühe und Zeit investiert hat, um das alles so optimal in der Kürze zu präsentieren. Das ist sehr, sehr gut. Ich möchte einen jeden heute Morgen grüßen, ganz herzlich, in Jesu Namen. Auch die, die uns beigeschaltet sind von außerhalb, seien Sie herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen sagen, dass Gott Sie liebt und dass er eine gute Botschaft für jeden Einzelnen von uns hat, dass Sie mitgesegnet sind. Und ich bin so dankbar, wenn ich das hier sehen darf. Wir sind Gesegnete Gottes. Gott hat uns reich gesegnet mit mancherlei geistlichen Segnungen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Wunderbar. Ja, ich möchte einige ganz kurze Erinnerungen weitergeben aus der vergangenen Zeit. So, denn wir sollten ja auch wissen, wo unsere Wurzeln sind. Das ist auch gut, ist das. Und wir haben jetzt eine wunderbare Zeit in der Gemeinde, aber wir hatten auch eine sehr gute Zeit vor dem, dass uns Gott in mächtiger Weise gesegnet hat. Wir haben einiges gesehen aus dem Film heraus und ist gut, wenn man das weitergeben darf, was man erlebt und erfahren hat dort in den vielen Jahren hier in der Gemeinde. Ich bin ja fast 60 Jahre, überlegt das einmal, nahezu hier in der Gemeinde und habe alle Dinge, alle Höhen und Tiefen und alle Freuden und Segnungen und manche Not miterlebt und mitgesehen, auch manche Tränen. Das gehört alles mit dazu. Und ich freue mich ganz besonders heute Morgen, dass eine Frau hier ist, aus der allerersten Zeit. Und das ist die Olga Neuen. Bitte steh einmal auf. Olga, ja. Sie war allerdings damals ein kleines Mädchen, oder nicht? Aber so geht es uns allen. 1946, es waren ja die Massen an Vertriebenen. Es war die größte Völkerwanderung und Vertreibung, die je in der Geschichte der Welt stattgefunden hat. 15 bis 17 Millionen Menschen wurden aus den deutschen Ostgebieten vertrieben. Das waren vertriebene Flüchtlinge. Es war nicht so wie heute, denn die wurden im eigenen Land vertrieben, aus ihrem eigenen Land vertrieben, hier in den Osten rein, also in die Ostzone dann, und dann auch viele hier in den Westen. Und diese Gruppen, wie das der schon gesagt hat, diese Gruppen haben sich dann zusammengefunden, zusammengetan und haben dort Kreise, Hauskreise, Gebetskreise und gegründet und gemacht. Und gleichzeitig kam von Ohlis, von Solingen-Ohlis, kam durch Hermann Zeiss die Erweckung über Deutschland. Man kann fast sagen, über Europa, bis hin nach Kanada, Indien und viele andere Länder wurden mit ergriffen von dieser Erweckung. Und da möchte ich einiges ganz kurz einmal erwähnen. Und dann haben sich diese Gruppen, die da waren, diese haben sich dann dieser Erweckung angeschlossen. Damals hieß es noch nicht Ekklesia. Der Name gab es damals noch nicht. Und es war auch nicht die Absicht, Gemeinden zu bauen und Leute jetzt aufzunehmen. Das alles war noch weit, weit fern war das. Aber interessant, dass diese Erweckung, die hier von Ohlix, aus unserem Nachbarort kam, so stark und so massiv war, dass unendlich viele Menschen dorthin gingen und dass sie die Kraft Gottes dort erlebt haben. Es hat, die Frau Zeiss war oft bei uns zu Hause in unserer Familie und die hat uns dann erzählt, wie es etwas anfing, dass 1944, also das war noch Krieg, 1944, kam ein Bombengeschwader von England, britische Bomber, massenhaft, kamen hier über Ohligs, über Solingen, um alles zu bombardieren. Und der Hermann Zeiss hatte eine Fabrik, eine Glasierklinkenfabrik, unmittelbar dort, und er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Dann hat dieser Mann sich hingestellt, in seinen Garten die Hände hochgehoben und in Jesu Namen diese Bombe abgewehrt. Und die drehten alle und flohen weg, wo immer sie hin. Das ist die Kraft des Glaubens in Jesu Namen. Sagenhaft. Ja, dann fing eine kleine Gemeinde, die dort nur in der Küche anfing, einmal bei Zeiss in der Küche, einige gingen dahin und dann haben sich die Leute laufend bekehrt. Laufend bekehrt. Und ich will es kurz machen, zu diesen Bekehrungen kamen dann auch Heilungen, aber so prägnante, so außerordentlich schöne Erfahrungen, die die Menschen damals gemacht haben mit Jesus. Dann wurde eine Baracke dort aufgebaut und die war schon bereits da. Und diese Baracke wurde ständig erweitert, also bis zu 350 Menschen, wenn alles voll war. Und ich war ja selbst da. Und die Baracke war so voll, du hast keinen Platz mehr gehabt. Weder am Fenster noch irgendwas. Und in der Mitte dieser Versammlung stand ein dicker Bollerofen im Winter. Da wurde gestocht. Die am Ofen saßen, die waren halb gegrillt. Und die am Fenster waren, die haben gezittert und haben sich die Mäntel angezogen. Aber Leute, die Menschen kamen. Frag mich warum. So was Ungemütliches. Aber die Menschen kamen und kamen. Und dann waren die Gottesdienste manchmal 7 Stunden. Wir stöhnen ja schon, wenn es 2 Stunden sind hier. 7 Stunden. Ich habe sie miterlebt. Und wir hatten damals kein Auto. Wir konnten nicht nach Hause fahren. Eventuell mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad, oder wir sind zu Fuß gegangen 2 Stunden. Oft bei Wind und Wetter und Regen und Sturm und Schnee. Aber Leute, die Kraft Gottes war da. Wunderbar. Und dann weiß ich noch einmal, da war es nachts 11 Uhr. Nachts 11 Uhr. Die Versammlung war noch voll und hat der Zeiss sich hingestellt und sagt, Leute, wollt ihr denn nicht endlich nach Hause gehen? Ich muss auch ins Bett. Ich muss morgen früh um 8 Uhr stehe ich wieder in meinem Betrieb. Da muss ich schaffen, sagt er. Bitte geht nach Hause. Die Leute gehen nicht. Es war fast so wie bei dem Herrn Jesus. Die Leute hatten nichts zu essen. Dort am See Genezareth. Und Tausende haben sich versammelt da. Tausende. Die haben gar nicht gefragt, ist mein Proviant leer und habe ich was zu trinken und so. Die Kraft des Evangeliums, meine lieben Freunde, ist so massiv und so stark, einzigartig. Das ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Das erste Mal, als ich in Ohligs war, dort in der Baracke, waren wir alle zusammengedrängt. Wie Heringe saßen wir auf Holzbänken. Alles, konnte dich weder bewegen noch sonst etwas. Und neben mir saß ein Mann, und dieser Mann war wohl das erste Mal da. Er sagt, ich habe ein großes Problem, sagt er. Und dann erzählt uns seine Geschichte. Ich bin kriegsverwundet, sagt er. Und dann zog er sein Hosenbein hoch und zeigte uns seinen Fuß. Er hat einen Granatsplitter getroffen in den Fuß. Und das heilte nicht mehr zu, das ist mit Gift reingekommen in dieses Bein. Das sah entsetzlich schrecklich aus. Gut, während der Verkündigung des Evangeliums, mit einmal schüttelt sich dieser Mann neben mir und sagt, mit mir ist was passiert, und drückt und ich hatte keine Ahnung, ich war das erste Mal da. Ich dachte, was soll das sein, nicht? Und so. Und dann zog er sein Hosenbein hoch, und er merkte wohl sein Fuß, und der Fuß war genauso wie der andere, augenblicklich. Keiner hat mit ihm gebetet. Das Wort Gottes hat die Versammlung erfasst, und die Leute wurden viele, die meisten gesund, ohne ein Gebet. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Boah, das war ein Hammer für mich. Ich habe es gesehen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was passiert denn hier eigentlich? So waren einige Dinge. Und dann saß Hermann Zeiss zusammen mit in einem Bruderkreis. So, in Solingen mit Brüdern. Und dann sagte er, nenn mir bitte die 14 ungläubigsten Menschen in Solingen. Naja, war der Schulrektor, dann war der Jurist, dann war, weiß ich, ein Firmenbesitzer, dann war ein Unternehmer dabei. Und ich weiß es nicht. Und Zeiss schrieb sich all diese 14 Namen auf. Und er sagt, diese 14 Personen werden innerhalb eines Jahres alle gläubig sein und hier in der Gemeinde dienen. Wildfremde Leute. Und dann hat er diesen Zettel genommen, hat ihn hier in sein Revers in die Tasche gesteckt, an seinem Herzen und sagt, diesen Namen trage ich an meinem Herzen und bete jeden Tag mehrere Mal für diese Leute. Und dann nach einem Jahr, da waren diese Namen, die Männer waren gläubig, die Frauen waren gläubig, die Kinder waren gläubig, waren alle gläubig. Ist das nicht fantastisch? Das ist das Evangelium, ist das. Faszinierend. Und diese Leute dienten dann selbstverständlich dort in den Gemeinden hin und her. Jetzt will ich einen langen Brückenbogen schlagen nach Langenfeld. Wir in Langenfeld haben zugenommen, immer mehr, und die halbe Gemeinde war Jugend. Und dann hat der Siegfried Dibowski, ich bedauere, dass er nicht hier ist, aber er hat ja kurz ein Grußwort gegeben. Der Siegfried Dibowski mit seiner Erika haben dann hier vor Ort Gemeinde gebaut. Sie haben hier gewohnt, wo jetzt das Hotel ist. Die Häuser stehen nicht mehr da. Die Gärten, die gingen ja durch bis hierher. Und auf diesem Platz hier haben wir damals Jugendstunde im Garten bei Siegfried Dibowski gehabt. Das ist alles jetzt getrennt durch die Unterführung. Da hatten wir hier noch Jugendstunde. Und Siegfried Dibowski war ein Mann, der als junger Mann aus dem Krieg kam. Schwer herzkrank. Glaubte an gar nichts. Aber irgendwie haben ihn die Begers, haben ihn dann genommen und mit nach Ohlis geschleppt. Aber einmal in Ohlis war er gläubig geworden, nicht? Der hat sich bekehrt, seine Herzprobleme haben aufgehört und dann wurde er ein Streiter für das Evangelium. Dann hat er hier Jugend gebaut. Ich war damals in der Firma Mannesmann und der hat da gezeugt überall, hatte die Leute eingeladen und denen das Evangelium gebracht. Und Siegfried Dibowski ging 1960 ging Siegfried Dibowski in die Schweiz, in die Mission. Er ist zur Missionsschule und dann ging er in die Mission. Und dann waren einige ältere Brüder, die dann hin und her versuchten, die Stunde auch zu leiten, aber es kamen sie nicht, die waren auch krank und sehr alt und sehr... Und das funktioniert nicht. Und dann haben sie gesagt, also Anfang der 60er Jahre, Manfred, kannst du nicht die Gemeinde übernehmen? Ich die Gemeinde übernehmen? Bin doch gerade gläubig. Und ich habe doch keine Bildung, keine Bibelschulbildung, nichts. Habe doch nur Volksschule. Was soll das denn? Nicht? Das geht doch gar nicht. Aber ich sah die Situation und die Not. Und habe dann mit all meiner Schwachheit, mit meiner Unfähigkeit, habe ich versucht, etwas zu bewirken. Und dann habe ich verstanden, das Wort Gottes, was nichts vor der Welt ist, das hat Gott erwählt. auf dass er das zunichte mache, was etwas ist. Warum denn? Dass sich vor ihm kein Fleisch, kein Mensch rühmen kann. Leute, auch wenn ich heute Morgen hier stehe, wir rühmen uns nicht. Unser Ruhm gehört Jesus Christus, dem lebendigen Gott, ganz alleine, für immer und ewig. Wir setzen uns keine Krone auf und kein Orden nageln wir uns auf unsere Brust. Wir haben nichts getan. Es ist Gnade, 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 Gottes grenzenlose Liebe, die uns erreicht hat. Wunderbar. Wir waren dann, wie gesagt, viele Jahre dort in der Realschule, alten Realschule, Freier vom Steinhaus. Und dann haben wir dort, so gut es konnte, gewirkt. Und Leute, ich hätte das alles nicht machen können, wenn ich nicht solch eine wunderbare Frau an meiner Seite gehabt hätte. Ja. Ich war kaum ein Wochenende zu Hause. Ich habe es geschafft in der Firma. Ich war kaum ein Wochenende zu Hause. Und bin überall hingefahren, evangelisieren, von Lübeck bis nach Garmisch-Partenkirchen. Von Holland, überall habe ich evangelisiert als junger Mann. Und meine Frau hat mir nie einen Vorwurf gemacht. Manfred, du lässt mich hier allein mit meinen drei Kindern sitzen. Und wenn Ferien waren, Urlaub, wenn wir Urlaub hatten, dann ging es erst richtig los. Ja, da habe ich mich gefreut schon, dass wir da dann richtig schaffen konnten. Und dann wurde schon erwähnt, wir haben uns dann ein Zelt gekauft mit der Hildener Gemeinde zusammen. Ein Zelt, ein großes Missionszelt. Und das war damals schon, weiß ich, 30.000, 40.000 Mark. Das war schon in den Anfangsjahren sehr viel Geld. Und dann habe ich gepredigt in Hagen, Westfalen. Und nach dem Gottesdienst kommt der Erhard Hennig, einige kennen ihn ja, auf mich zu und sagt, Manfred, du kommst jetzt nach uns heute Abend zum Abendessen. Gut, bin hingegangen und haben wir schön zu Abend gegessen und dann holt er seinen Scheck und dann schrieb er mir einen großen Scheck aus. So sagt er, das ist für Zelt, sagt er, weil ich das Zelt erwähnt habe. Ganz großartig. Dann bekamen wir neuen Mut. Das Zelt fasste damals, oder ist immer noch das Zelt, ihr lieben Geschwister, ist immer noch im Einsatz in Kamerun als Aussprachezelt. Also nur als Aussprachezelt, nicht als Missionszelt. Da ist es viel zu klein. Und dann haben wir Zeltmission, ich habe schon gesagt, man wurde schon gesagt, 25 Jahre. Jeden Sommer, 2 oder 3 Wochen Zeltmission gemacht. Hier in Hilden und an vielen Orten, bis hin nach Holland, bis nach Stuttgart, habe viel evangelisiert in Lobberich, Nettetal und die Gegend. Das war unser Urlaub, aber Gott sei Lob. Aus dieser Zeltmission, ihr lieben Zuhörer, sind 5 Familien in die Mission gegangen. Aus der Zeltmission. 5 Familien in die Mission gegangen. Jawohl. Heute haben wir noch Nachricht. Vor Jahren haben wir, weiß ich, 2, 3 Jahren, haben wir Nachricht bekommen aus Brasilien. Ein Ehepaar, das sich bekehrt hat und dann nach Brasilien in die Mission gegangen ist. Und irgendwie haben die mich gehört, vielleicht hier durch dieses Internet. Und dann haben sie zurückgeschrieben, Manfred, du bist ja der gleiche wie früher noch. Wir grüßen dich, dass es dich noch gibt. Ja, also Gottes Segen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Aber ich möchte sagen, das waren nicht nur meine Frau und ich. Wir hatten wunderbare Männer und Frauen Gottes an unserer Seite. Denn alleine kann man das nicht alles bewältigen und da vollführen. Und einige ganz kurze Begebenheiten. Wir hatten die Zeltmission und ich hatte Peter Schneider kennengelernt. Und Peter Schneider war damals 20 Jahre, er war Architekturstudent Und ich habe sein Feuer gesehen und sein Eifer. Und dann habe ich meinen Brüdern gesagt, ich lade den Peter Schneider zum Zelt ein. Der ist aber erst 20 Jahre. Und dann haben die gesagt, was ist denn mit dem Jungen hier nicht? Und wie kannst du hier 3 Wochen im Zelt hier reden? Das schafft er doch nicht. Was sollen die Leute denn denken? Und so. Und dann war noch am Samstag, bevor das Zelt anfing, war noch eine Konfrontation mit einigen Leuten aus der Gemeinde, die das nicht akzeptieren wollten, dass ich so einen Burschen eingeladen habe. Und der erste Abend, der stattfand, wurden alle diese Leute, die Gegner, die wurden am ersten Abend alle geheilt. So ist Gott. Nicht? Ein anderer hat sie ja hinaus katapultiert. Und die Leute standen auf und waren gesund und geheilt. Und dann war die Luft rein und wir haben dann evangelisiert. Haben ganz, ganz außergewöhnliche Dinge erlebt. Meistens mit Peter Schneider und Christian Stephan. Und jetzt will ich euch noch etwas sagen. Jeder kennt oder hat schon mal gesehen, von England das Wembley-Tor. Ja? Nicht? Bitte? Ja. Endspiel Deutschland gegen England, Weltmeisterschaft in England, in London. Und dann haben die Deutschen geschossen und man konnte nicht wissen, war das jetzt ein Tor oder war das nicht? Das ging so schnell, war er hier, war er im Raum oder war er außerhalb? Streitet man sich heute noch drüber. Nicht? Heute zeigt man noch Filme darüber. Und dann habe ich zum Christian Stephan gesagt, Christian, morgen ist das Endspiel in England. Deutschland gegen England. Sage ich, wir müssen rechnen, dass weniger Leute ins Zelt kommen. Und der Christian, wie er so war, nicht, sagt der Manfred, wir sind schon im Endspiel. Wirst du sehen morgen. Okay. Und Geschwister, das Fußballspiel war und das Zelt war brechend voll. Wir haben die Seiten hochgerollt, um die Menschen ins Zelt oder zuzuhören. War brechend voll. Anders wie heute, nicht? Heute holt man die Weltmeisterschaft in die Gemeinde rein. Welch ein Unterschied, nicht? Aber es war eine ganz hervorragende Zeit. Im Zelt haben wir einige großartige Dinge erlebt. Ich werde einige wenige Dinge erzählen. Ein Ehepaar mit Kindern hat sich bekehrt. Der Mann war Architekt und war krank. Und er saß da mit seiner Familie und das Wort Gottes traf ihn und seine Frau. Und dann hat dieser Mann sich erhoben im Gottesdienst und hat gebetet mit seiner Frau und Gott gedankt. Er war überschüttet vom Heiligen Geist. Sagenhaft. Und ich habe gedacht, was soll das denn? Da müsste erst mal ein Schlusslied oder eine Kollekte gesammelt werden oder so. Leute, alles Mumpitz. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann muss man Bahn geben. Dann muss man Raum geben. Und wenn man den Heiligen Geist dämpft und einschachtelt, dann verzieht er sich. Dann nicht? Hat der Mann gebetet und seine Kinder gesegnet und. Ich dachte, wann hört der Kerl endlich auf, nicht? Aber und die Leute standen auf und haben mitgebetet und mitgelobt. Und die ganze Stunde, ja, wir würden sagen, ist daneben gelaufen, nicht? Nein, die ganze Stunde war hundertprozentig echt. Der Heilige Geist ist gekommen in die Versammlung hinein und hat die Versammlung so durchgeschüttelt und durchbewegt. Fantastisch. Draußen um das Zelt war schon abends spät, ging eine junge Frau, eine Lehrerin aus Remscheid. Das war die Helgard. Ihr kennt die. Ihr wart dabei. Sie kam aus einem guten Haus, gut gestellte Frau, junge Frau, kam aus dem Urlaub von London und besuchte unser Zelt. Dann, als ich abends rausging und es langsam Schluss war, da ist diese junge, nette Frau immer ums Zelt gegangen, weinend, habe ich gar nicht gewusst, um das große Zelt gegangen. Und dann bin ich hingegangen zu ihr, sage ich, Helga, sage ich, was ist denn, sage ich, was bewegt dich? Und dann sagt diese Frau unter Tränen, ich habe Jesus erlebt. Jesus ist mir begegnet heute Abend. Die ist rausgegangen aus dem Zelt, ist rausgegangen, konnte die Gegenwart Jesu nicht so erfassen und ist rausgegangen und dann hat sie Christus erlebt und ist frei geworden, ist erfüllt worden mit Heiligem Geist, hat angefangen zu jubeln. Mann, für dich habe ich Jesus erlebt. Das ist wunderbar. Konnte sich gar nicht mehr fassen. Die Frau war außer sich. Ihr kennt sie ja, Otto und Erika, sehr gut. Wunderbar war das. Dann hat sie gestrahlt. Ali hat dann, glaube ich, in die Mission gegangen, wie auch immer. Aber bei dieser Frau habe ich, die hat geleuchtet. Und unter Tränen, Hände hochkommen, ich habe Jesus erlebt. Jesus ist mir begegnet. Sagt einmal, junger Zuhörer hier oder ältere Person, ist dir Jesus auch schon mal begegnet? Oder bist du nur so hineingetauft worden in die Gemeinde, in die Kartei? Ach, wenn wir Jesus erleben, das ist großartig. Noch ein kleines Erlebnis. Ein junger Mann kam eines Abends in die Zeltmission und hat sich bekehrt. War immer so, haben sich immer Leute bekehrt. Bekehrt. Während wir mit ihm dann noch reden, mit ihm beten, und sagt, ich habe eine Not, sagt er, ein Problem. Haben wir gefragt, was ist das? Und sagt er, weißt du, ich habe viele Autos aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen und habe Wertgegenstände gestohlen aus dem Auto. Und habe ich gefragt, wo war das? Sagt er, hier bei dem Bäcker Bösel. Kennen vielleicht sogar einige. War früher hier diese Backfirma Bösel. Nicht? Die ist jetzt im Industriegebiet bei uns. So, und da habe ich Autos, den Scheiben angeschlagen, die Türen mit dem Brecheisen aufgehebelt und habe Dinge gestohlen. Dann habe ich eine Zeit gewartet, bis sich wieder alles gelegt hat. Und dann bin ich wieder über den Zaun gegangen, über die Mauer gegangen und habe die nächsten Autos aufgebrochen und. Und sagte, was soll ich jetzt machen? Ich habe mich hier, heute Abend habe ich Jesus angenommen. Peter war dabei und sage ich, habe gesagt, weißt du was, wir gehen und melden uns an um ein Gespräch bei dem Bäcker Bösen hier. Wir kommen hin und dieser ältere damals Mann empfängt uns in einer Liebe, in einer Freundlichkeit. Und dann hat dieser, ich glaube, Detlef hieß er, hat gesagt, hier, ich bin der Mann, der so und so viele Autos bei Ihnen aufgebrochen hat, der so viel zerstört hat. Ich bin derjenige und ich möchte es wieder gut machen. Ich habe mich hier im Zelt bekehrt und habe Jesus erlebt. Und weißt du, der alte Bösen, also der war nicht böse. Ja. Der alte Herr Bösen ist dann hingegangen und hat diesen Ralf, ich glaube, er hieß Ralf, in seine Arme genommen und hat gesagt, lieber Ralf, ich vergeb dir alles. Und dann fragt er, warum vergeben Sie mir alles? Sagt er, Gott hat mir so viel vergeben. So viel Schuld hat Jesus mir vergeben. Wie könnte ich dir nicht vergeben? Es ist alles gut. Wunderbar. Dieser Mann war ein Adventist aus Adventistengemeinde. Ein gläubiges, wiedergeborener Gottesmann. Und hat alles vergeben, sagt er, es ist alles gut. Wenn der Mann unter dem Gesetz gestanden hätte, dann hätte er Böse gefordert. Das musst du gut, da und dies und jenes, das sind die Leute unter dem Gesetz. Aber der Bösen, der kannte die Gnade und hat den Mann in den Arm genommen und hat ihn geliebt und gesegnet. Ist das nicht schön? Was können wir da lernen? Wir sind wie oftmals so hartherzig und bewerten und verurteilen und beurteilen. Leute, mach dein Herz ganz weit und sei von der Gnade Gottes. Vergebe meinen Nächsten, so wie Gott mich auch vergeben hat in Christus Jesus. Dann haben wir uns dann verabschiedet aus diesem Büro und dann sagte der alte Herr Bösen, sagt, Junge, ich gebe dir einen Rat, mach sowas nicht mehr. Aber wenn du jetzt ein Christ geworden bist, gläubig an Jesus, dann machst du es ja ohnehin nicht. Und wir gucken uns an. Nein, sagt er, der Heilige Geist verändert unseren Charakter. Amen. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich bin nicht mehr derselbe. Der Heilige Geist verändert unseren Charakter. So einige wenige, ich könnte den ganzen Tag erzählen, aber das wollen wir ja nicht. Dann kam die Zeit der Jesus-People, der Jesus-Leute. Und dann hat das unsere Gemeinde mit erfasst. Wir haben uns dann gleich, ich habe einen Reinhold vorgestern große Transparenten von Jesus-People gezeigt. Da hätte ich am liebsten hier eins aufgehangen hier. Nicht von damals, One Way Jesus. Und dann haben wir evangelisiert. In Aula, in vielen Städten, Orten. Und dann sind wir in Langenfeld in eine Disco gegangen. Auf viel Remi-Demi. Da wurde noch geraucht und alles blau und Licht. Und wir haben getanzt und gesoffen. Und der Mann, der mit uns war aus Köln, sagte, das ist hier der richtige Platz, sagt er. Das ist die richtige Stelle. Und haben wir da den Leiter gesprochen, den Disco-Besitzer oder Leiter, weiß ich, wer das damals war. Und da sagte dann, hören Sie mal, kommen Sie alle herein und ich gebe Ihnen eine halbe Stunde und das ganze Programm wird hier abgestellt. Und weißt du, was das ist? Das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus, ist das. Das ist nicht unsere schöne Fassade. Dann haben wir dort in der Disco, all den jungen Leuten, haben wir evangelisiert und gepredigt und Zeugnis gegeben, eine halbe Stunde lang. Und dann sind sie wieder rausgegangen. Einige dieser ganz, ganz schönen und markanten Erlebnisse, die wir dort hatten. Später sind wir dann, wie schon erwähnt, umgezogen in unser Backhaus hinein. Und dieser Mann, der sich da bekehrt hat im Zelt, der da gebetet hat, den ich nicht bremsen konnte, nicht? Die Stunde war zu Ende, der hat die Stunde übernommen, hat er mit seinem Beten. Das war wunderbar. Der hat gesagt, ich bezahle den ganzen Ausbau dort in der Solinger Straße. Hat dieser Mann den ganzen Schlamassel bezahlt. Wir konnten den Saal damals da wunderbar herrichten. Haben wir geschafft und hergerichtet und gearbeitet. Ganzen Tag und dann kam ich nach Hause und dann sagten meine Leute zu Hause, weißt du eigentlich, dass du inzwischen Vater geworden bist? Ganz vergessen. Dann wurde der Martin geboren. Aber es war halt eine Zeit. Wir hatten ja kein Telefon. Nicht? Wir konnten uns ja nicht verständigen. Man hätte ja eventuell hinfahren können. Aber dann ist unser erster Sohn geboren. Und dann ist, nach einer Zeit kam dann, wurde schon erwähnt, Hans Jordan aus Solingen, aus der Stadtmission zu uns, hat uns 6 Jahre gedient. Nach den 6 Jahren ging er dann und hat sich dann anderweitig nach Süddeutschland versetzen lassen. Aber wir haben weiter gebetet und weiter geglaubt. Und der Saal, Geschwister, die Alten, die da waren, wurde immer voller. Wir konnten die Leute, wir haben gar nicht mal viel eingeladen, die kamen einfach. Und die Leute wurden immer voller. haben wir so eine alte Holztreppe, haben eine Hühnerleiter zugesagt. Die bog sich schon fast durch. Da bin ich hingegangen, habe Kanthölzer unter diese Treppe gestemmt. Sonst, wenn das durchbricht, da würden ja Tote da werden. Und dann haben wir da immer mehr Menschen gehabt. Aber wir konnten ja nicht mehr fassen. Und dann nachher, Reinhold, kamst du dazu mit. Ne? Dann kam die Pläne, dieses schöne Haus zu bauen. Und Geschwister, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, bin ich über dieses Gebäude stolz. Nicht hochmütig. Hochmütig nicht. Aber ich bin stolz und von tiefstem Herzen auf den Knien Gott dankbar. Das ist das. Das ist der Maßstab, ist das. Gott dankbar zu sein. Und dann haben wir gearbeitet. 3, 4 Jahre lang. Jeden Tag, jedes Wochenende. Im Urlaub. Und ich will euch eines sagen, das weiß jeder. Alles mit Eigenleistung. Und ich darf eines sagen, die Länge trägt die Last. Ich kann mal einen Monat oder mal ein halbes Jahr hineinpuckeln und schaffen und dann lasse ich die Flügel hängen. Nein, wir haben Jahre um Jahre durchgearbeitet und durchgeschafft. Bei Wind und Wetter. Aber ich könnte da sehr vieles erzählen. Ich kann den Namen jetzt nennen. Ja. Und dann habe ich noch erfahren, über Umwege, dass von unserem alten Bürgermeister damals, dass dieser Platz hier vorgesehen war und dass sich die Moslems, die Türken, hier beworben haben um diesen Platz. Sie wollten hier eine Moschee bauen. Und wie ich das gehört habe, da brach mein Herz. Du musst hier vorbeifahren jeden Tag und siehst eine Moschee stehen anstatt ein Haus Gottes. Und ich habe nachts gebetet und gebetet und gebetet, nachts. Und wir hatten in der Küche ein Transparent hängen, so ein Motiv von Jerusalem. Und da habe ich die Moschee gesehen, die Al-Aqsa-Moschee. Dort stehen auf dem Tempelplatz, wo der Tempel Gottes, die Offenbarungsstätte Gottes, steht mit einmal die Moschee. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das hat mein Herz gebrochen. Und ihr lieben Leute, ich will euch eines sagen, betet, betet, betet. Ganz, ganz wichtig. Viel, viel beten. Das ist wahr. Ich muss schließen, sonst kommen wir zu weit. Dann haben wir nach langer Zeit dieses schöne Haus errichten können. Und dann mein liebes Weib, was hier sitzt, so hat Luther es genannt, nicht? Meine liebe Frau hat dann einen Traum gehabt und sagt, Manfred, wir werden ohne Schulden bauen. Und wir waren da, Reinhold, und wollten 1 Million D-Mark als Darlehen aufnehmen. Und mein Weib sagt dann, meine liebe Frau sagt, ihr werdet ohne Schulden bauen. Und hier sage ich, wie man so denkt, ne? Ihr Männer über Frauen. Und dann haben wir alles geleistet und ohne einen Mark, Kredit oder Darlehen, was immer es ist, aufzunehmen. Und die Leute haben gespendet und gespendet und gegeben und getan und gemacht. Fantastisch. Fantastisch. Ich könnte da 100 Geschichten erzählen, aber das war so absolut unnormal, war das. Ja, ich denke, ich bin inzwischen am Ende. Aber wie wir dann hier die Einweihung feierten, hatten wir noch einen ganz traurigen Fall. Eine sehr wertvolle und treue Mitarbeiter, Helmut Beger, ist dann verstorben. Konnte das, war noch einmal hier drin im Haus, aber konnte dann diese schöne Entwicklung nicht mehr miterleben. Ja, es wurde auch schon erwähnt, dass wir während unserer Bauzeit noch in Bitterfeld eine Gemeinde gebaut haben. Und da bin ich hingefahren mit 20 jungen Leuten in Bitterfeld, habe ich evangelisiert. Und da habe ich etwa 20 Leute von hier mit nach Bitterfeld, haben ein Haus gekauft in Bitterfeld. 220.000 Mark. Und das Geld war mit einmal da. Hier und dann noch für Bitterfeld ein Haus. Die Gemeinde ist heute noch da. Ich kann das manchmal gar nicht fassen. Wie groß bist du? Wir müssen singen und danken alle Gott, nicht? Mit Herz und Mund und Händen. Ja, und jetzt geht es weiter, positiv, weiter in der Kraft des Geistes. Und ich freue mich über Michael, der jetzt schon 10 Jahre hier den Vorsitz in der Gemeinde hat. Lieber Michael, mach Fortsetzung.